What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der zweiten Episode aus Cannes. Ich bin wieder Patrick und neben mir sind meine zwei KameradInnen. Hallo Lida.
Hallo.
Und Jakob.
Willkommen, hallo.
Und ja, wir sind gerade aus Eddington raus, der neue Ari Aster, und wir hatten uns gedacht, okay, vielleicht könnten wir gleich über den reden, aber jetzt haben wir ihn gesehen und wir sind noch so ein bisschen erschlagen, deshalb sparen wir uns das vielleicht für die nächste Runde auf. Berichten stattdessen aber von allerhand anderem, was wir bisher gesehen haben. Bevor wir dazu aber kommen, Jakob, wie geht es dir heute?
Mir geht's super. Es hat sich auf jeden Fall sein Tribut gezollt, dass ich jetzt die nächsten Tage etwas einfacher habe angehen lassen. Ich habe nur das Gefühl, dass die nächsten Tage etwas stressiger werden. Die sind ziemlich voll. Ich habe viele Empfehlungen gekriegt von Filmen, die sich noch lohnen. Und ich habe nicht alle Karten bekommen zu Filmen, die ich brauche. Das heißt, vielleicht muss ich meinen Plan umstellen. Das ist ja sowieso die größte Sorge, die man hier hat. Unterdessen geht draußen die Welt weiter. Ich habe vor kurzem es gibt ja hier diese Ausgaben Hollywood Reporter Screen, die man hier überall in die Hand gedrückt hat, wo man immer das Gefühl hat, du hast das vor kurzem gesagt, die sehen viel zu edel aus, als dass man die umsonst kriegen kann. Da gibt es immer so diese Rubrik Meanwhile in the Real World, wo dann einfach nicht filmrelevante Nachrichten gelistet werden. Das fand ich sehr amüsant. Und ich habe das Gefühl, wir entfernen uns jetzt so langsam von der realen Welt immer mehr.
Ja, und du hast gesagt, du hast es weniger stressig angehen lassen. Gleichzeitig aber haben wir es gestern nicht geschafft, unseren Podcast aufzunehmen, weil es dann doch alles ein bisschen eng wurde.
Ja, das ist die Schuld von den Leuten, die nicht rechtzeitig anfangen.
Wir sind auf jeden Fall jetzt hier am vierten Tag. Genau, das hat im DBC gestern, glaube ich, zu spät angefangen oder so, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es gab
ja, das war Amrum, der später anfing.
Genau, der Fatih Akin-Film, den wir gesehen haben. Und Lida, ja, das war Lidas Stimme gerade. Wie geht's denn dir?
Ja, ich bin relativ gerädert, weil gestern 5 Filme auf dem Plan standen und heute schon 3. Ob noch ein vierter kommt, hängt so ein bisschen in der Luft. Und ja, ich wünsche mir auch, es etwas langsamer angehen zu lassen. Ein Interview hatte ich heute auch, was ganz nice war, aber eben auch den Zeitplan anfüllt und die Kritiken zum Abschreiben stapeln sich. Also momentan ist bei mir so, ja, Stress, aber ich hoffe, dass es am Ende etwas ruhiger wird.
Ja, und noch Stress mit dem Airbnb, habe ich gehört.
Oh ja, das ist jedes Jahr so ein neuer Albtraum. Ja, eigentlich müsste ich so eine Parallelserie machen, nur so Lidas Horror-Airbnb-Stories, ja.
Ja, bleibt zu wünschen, dass es in der Zukunft dir erspart bleibt. Ja, wir sind an Tag 4, wie gesagt, und wir, wenn ihr das Szenario euch hier genau vorstellen wollt, wir sind hier in so einer Art Bucht, wo so ein paar Presseleute vor allem wahrscheinlich herumstehen und also im Palais, und womit wir wahrscheinlich auch gerade beschäftigt sind alle, ist noch den Refresh-Button zu drücken für den Kristen Stewart-Film. Der läuft in 2-3 Stunden hier und ja, wir haben alle, glaube ich, noch kein Ticket dafür. Aber das ist so der Alltag. Man hat immer mal wieder so einen Tab offen auf dem Handy, wo man vielleicht noch Glück hat, in eine Vorstellung reinzukommen. Ja, wir haben heute auf jeden Fall jetzt den Mission Impossible im Programm, den wir vor 2 Tagen gesehen haben, glaube ich.
Ja? Gestern.
Gestern, okay, ja.
Gestern Morgen.
Die Zeit verfliegt. Genau, gestern ganz früh am Morgen und dann, ja, blättern wir so ein bisschen durchs Programm, ohne jetzt zu tief vielleicht in bestimmte Filme reinzugehen, müssen aber noch dann auf jeden Fall auf ein, ja, man kann es schon sagen, ein erstes Ausrufezeichen hier im Wettbewerb definitiv blicken, jedenfalls wenn man dem allgemeinen Kritik-Echo so glauben darf. Und ja, ob wir das auch so sehen, können wir uns später genauer anschauen. Es geht hier um den Film von Oliver Latche, ein Französisch-Spanier, der hat hier Sirat am Start. Und ja, lass uns doch jetzt mal kommen zu Mission Impossible. Und das, wen könnte ich da besser den Vortritt lassen als Jakob?
Weil ich alle Filme von der Vorbereitung nochmal gesehen habe. Ja gut, soll ich erstmal ein bisschen über die Reihe reden oder jetzt über den neuen Film?
Wahrscheinlich ist es ganz gut, weil der Film macht es ja auch, ne? Der
Ja. Gut, als kleiner Vorweggriff, also Mission Impossible 8 ist ein Film, der jetzt für lange Zeit als der letzte Mission Impossible gehalten wurde. Das ist mehr oder weniger, der fühlt sich so ein bisschen an wie, Patrick, du hast auch auf die Simpsons geschaut und du weißt, in jeder Staffel gab es irgendwann so eine Folge, die einfach nur so ein Recap war von irgendwelchen beliebten anderen Folgen, und so ein bisschen genauso fühlt sich diese erste Stunde an. Aber ein Recap von was? Von einer, ja, fast eigentlich jetzt 30 Jahre umspannenden großen Saga um den Impossible Mission Facility Agenten Ethan Hunt, gespielt natürlich von the one and only Tom Cruise, mit einem solchen Elan, bei dem man ja Angst haben muss, dass jede Person, der man begegnet, vielleicht in Wahrheit er ist und sich gleich die Maske, die Latexmaske vom Gesicht zieht. Das Ganze basierte auf einer 70er Jahre, glaube ich, Fernsehserie, die absolut kein Mensch gesehen hat. Also ich kenne niemanden, der die Mission Impossible Serie gesehen hat, und ich kenne auch niemanden, der jemanden kennt, der sie gesehen hat. Aber diese Reihe wurde dann 96 von Brian De Palma unter Tom Cruise Produktion ins Leben geboren. Dann hat John Woo übernommen. Dann ging das Ganze an J.J. Abrams, der sogar sein Regiedebüt mit dem dritten hatte. Dann kam Brad Bird, und diese erste Reihe von Firmen, die waren sehr extravagant. Also Tom Cruise hat ja so eine eigene Brand, und diese Brand bedeutet, ich mache alles analog. Also er folgt zu diesem Vorbild oder diesem Muster von seinem großen Vorbild Buster Keaton, nämlich dass Unterhaltung nicht etwas ist, was man einfach generieren kann, sondern etwas, was sich verdient werden muss, für etwas, was man sich erarbeiten muss, und zwar durch harte Arbeit, durch Stress, durch lebensgefährliche Stunts. Ethan Hunt ist in seiner Karriere schon auf den Burj Khalifa im vierten Teil geklettert, er ist von Hochhäusern gesprungen, er ist in alle möglichen Tresore eingebrochen, aber wenn man das Ganze essentiell mal zurück auf den ersten Teil bringen würde, dann kennen wir natürlich alle diese legendäre Szene, wo er über diesem Laser-Ding drüber hängt und quasi alle seinen gesamten Körper anspannen muss, um ja nicht diesen Boden zu berühren. Das ist eine Szene, die kennt man auch, wenn man, glaube ich, den ersten Mission Impossible nie gesehen hat.
Und die Schweißperle, ne?
Und natürlich die Schweißperle und auch das Messer, was dann noch runterfällt. Also von diesem Punkt an ist diese Reihe dann ein bisschen ausgeartet sozusagen, wurde ein Millionenerfolg, und dann hat irgendwann Christopher McQuarrie übernommen. Der hatte zuvor diesen Thriller, wie hieß der, Son of a Gun oder so, gedreht, und das ist der, und Jack Reacher sind seine einzigen Regiearbeiten. Jack Reacher auch mit Tom Cruise. Also der Typ ist mehr oder weniger so eine Art großer Verbündeter von Cruise und dessen Brand, und der hat dann die verbleibenden Teile, die jetzt Hälfte der ganzen Reihe gemacht. Und leider hat diese Reihe ab diesem Punkt etwas verloren. Sie hat so ihre eigene Regie-Identität verloren. In dem Sinne von, jeder Regisseur, ob gut oder schlecht, hat dem seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Aber daraus wurde dann irgendwann mehr oder weniger so ein sehr hochprofessionalisiertes Umfeld. Aber ich halte einen großen Monolog. Worum geht's jetzt hier in dem achten Teil?
Das ist eine super Einführung. Ich weiß nicht, Lieder, fühlst du dich imstande, den zusammenzufassen?
Mission Impossible, ja. Im Prinzip, wie Jakob schon gesagt hat, ist es eigentlich nur diese zur Hälfte dieses Recap. Denn geht es darum, eine Art elektronisches, ja, Supervirus in digitaler Form zu schaffen, das diese gigantische Computermacht, die Entity, die schon im vorigen Teil etabliert wurde, irgendwie besiegen kann. Da gibt es dann so eine Art MacGuffin, das ist so eine Art Schlüssel, auf dem ein Code drauf ist, den Luther, dieser ewige, ja, Assistent von Tom Cruise sozusagen und technische Meister, kreiert oder programmiert hat, keine Ahnung, wie man das sagen soll, und den müssen die dann noch zusammen mit Lip Podkova, was dann nochmal so ein anderes technisches Gadget ist, bringen, um die Entity, diese große Computermacht, aufzuhalten.
Ja, genau, du sagst es richtig, das ist etwas, was aus dem siebten Teil etabliert wurde, denn auch lustigerweise, sobald McQuarrie übernommen hat, hat die Mission Impossible-Reihe immer mehr angefangen, handlungstechnisch aufeinander aufzubauen. Also vorher waren es eigentlich mehr oder weniger komplett in sich abgeschlossene Missionen, die einfach erfüllt wurden. Aber daraus wurde dann, ähnlich wie bei der Daniel Craig-Bond-Reihe, dann so ein langsames Narrativ. Und jetzt der achte knüpft mehr oder weniger, nachdem Ethan aus dem zusammengefallenen Zug gesprungen ist, an. Und jetzt geht es darum, AI zu besiegen. AI, der große Feind von Tom Cruise. Ich meine Ethan Hunt. Weil Hier geht es um eine Ideologie, die Cruise natürlich verfolgt. Es geht darum, ich kann als Einziger die unmögliche Mission lösen. Ich muss einen Plan ausfeilen, der so perfekt ist, dass nur ich ihn ausführen kann. Aber jetzt kommt die KI und sagt, nein, ich kann das auch. Also Tom Cruise muss sagen, er muss ragen against the machine, er muss sagen, nein, ich bin besser als das. In diesem Film eskaliert das Ganze dann ein bisschen zu sehr. Wir bekommen an einer Stelle von Grace, gespielt von Hayley Atwell, die mir im 7. Teil sehr gut gefallen hat und die jetzt hier leider nur so eine Art Stichwortgeber geworden ist, bekommen wir dann gesagt, du bist der Einzige, der es schaffen kann. Du bist der Einzige, dem man diese gigantische Macht, die KI hat, anvertrauen kann. Man fragt sich, ob Ethan Hunts Tetan-Level auch hoch genug ist, um das zu schaffen. Ich schätze als Einziger ja.
Ja, ich muss sagen, ihr habt es viel besser zusammengefasst, als ich es je hätte machen können, weil einem brummt dann irgendwie schon der Kopf und die ganze Zeit, ich habe den Film auch genannt, Flashback der Film, oder nee, nicht Flashback, Callback der Film. Ja, es gibt immer wieder Callbacks zu früheren Teilen, einfach um uns darauf einzustimmen, um uns daran zu erinnern, was irgendwann mal passiert ist, wer irgendwie eine Verbindung mit irgendjemandem hat. Und das fand ich alles besonders in der ersten Hälfte sehr, sehr ermüdend. Und das, was du gerade sagst, Jakob, dass ihm da von dem, ja, nicht wirklich Love Interest, aber so ein bisschen in die Richtung gehend, da gesagt wird, ist ja, er ist so mit der Auserwählte oder sowas, ja,
genau.
Den Eindruck hat man immer wieder. Und ich weiß nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Reihe so stark darauf gegangen ist. Und hier in diesem, nicht abschließenden Teil offenbar, aber in diesem späten 8. Teil, wird er jetzt wirklich wie so ein Superheld eigentlich schon verehrt von allen Seiten. Also er bekommt es ja nicht nur von ihr zu hören, er bekommt es von jedem zu hören. Und ich konnte mir das irgendwie nicht mehr anhören.
Die Reihe hat sehr, sehr damit geflirtet. Es gibt zum Beispiel im 5. diesen mega epischen Satz, here's the manifestation of destiny.
Ah, ja.
Also es gab, aber da passierte das alles noch in so einem sehr, ich sag mal, mit der Ironie flirtenden Umgebung. Aber das Problem ist, jetzt kommt Macquarie mit so einer riesigen Pathos-Spritze und injiziert sie da rein. Und das Problem ist, in Mission Impossible hat einen eigentlich die Handlung oder nie so wirklich interessiert. Es ging nie darum, was jetzt der Mythos genau war. Das war alles mehr ein Beiwerk. Es geht eher um die Action. Es geht darum, was für eine krasse Mission wird jetzt dieses Mal ausgeführt.
Und hier wird sie einem so aufgezwängt, oder?
Hier wird sie einem komplett aufgezwängt. Mehr oder weniger die erste Stunde. Die erste Stunde dieses Films ist in meinen Augen borderline unwatchable, weil ja, es ist wie du gesagt hast, es ist wie, als ob man einer einzigen Flashback-Show beiwohnen muss. Also wirklich Nebenfiguren aus den anderen Teilen werden hier auf einmal einem aufgedrängt und zu mega, mega wichtigen Figuren irgendwann erkoren. Dann habe ich auch das Gefühl, wenn es dann mal zu einer Mission kommt, also es gibt dann ja dieses große Nordpol-Setpiece, was ja immer noch beachtlich gefilmt ist mit diesen ganzen POV-Shots, wo er dann rechtzeitig da durchtauchen muss. Aber sie fühlt sich überhaupt nicht kinetisch an. Wir als Publikum kriegen überhaupt nicht so mit, was genau ist jetzt eigentlich die Stake dahinter. Uns wird einfach nur immer gesagt, wie unmöglich das ist. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, er schafft es trotzdem. Und ja, das ist alles irgendwie nicht sehr gehaltvoll und man hat sich hier leider in meinen Augen völlig verhoben, auch an der Laufzeit. Der Film ist 3 Stunden lang und hat sehr, sehr wenig zu erzählen.
Ja, man hat auch das Gefühl, dass, obwohl der Film 3 Stunden lang ist, die Hälfte schon fertig war und eben einfach immer nur diese Rückblende-Szenen war. Also es fühlt sich trotz dieses enormen Budgets einfach wie ein Sparprojekt an. Und das hat irgendwie was sehr Enttäuschendes, weil ich mir denke, wer jetzt die Serie wirklich liebt, der kennt ja die anderen Teile schon und geht da nicht rein, um die Hälfte nochmal zu sehen. Also 1-2 kleine Rückblenden können Spaß machen oder Referenzen, aber das so im Minutentakt zu bringen, das fühlt sich dann irgendwie auch gelinde gesagt wie eine Verarschung an.
Ja, und zumal noch manchmal aus diesem Film jetzt. Also es kamen manchmal auch Flashbacks von einer Stunde zuvor oder so. Und
The Anti-God.
Ja, und es gibt auch wirklich, also dann gibt es irgendwelche, niemand erinnert sich mehr an diese, also vielleicht schon, aber nur weil dieses Wort damals so oft benutzt wurde, diese Hasenpfote aus diesem 3. Teil. Und,
ja,
und
die Leute haben sich schon an erinnert.
Jetzt wird sie auf jeden Fall wieder aufgegriffen. Und
wir erfahren, was sie wirklich ist. Okay, ja, so viel sei verraten. Wir erfahren, was sie wirklich ist.
wir sind doch alle mit diesem Konzept MacGuffin vertraut. Also warum muss man jetzt aus einem...
Da gebe ich J.J. Abrams die Schuld. Also J.J. Abrams, ganz kurz, ich hasse den dritten Teil. In meinen Augen ist der dritte so alles, was am modernen Blockbuster-Kino falsch läuft. Und der zwiebelt auch noch mehr, umso mehr rein, dass er nach der wunderschönen Action-Ballade von John Woo hier so eine Art komplettes Mystery-Box-Kino etabliert wurde, das quasi die komplette Spannweite eines Films immer nur ist, was steckt hinter allem? Damit hat er Star Trek vergiftet, damit hat er Star Wars vergiftet und in gewisser Hinsicht hat er jetzt auch retrospektiv Mission Impossible vergiftet.
Ja, zumindest konnte er da ja den großen, wie heißt der Schauspieler?
Philip Seymour Hoffman, genau, Mann.
Den ranholen.
Nee, okay, gut. An diesem Film, sollte ihm jetzt kein Unrecht tun. An dem achten Teil, dafür kann er jetzt wirklich nichts dafür. Aber er hat diese Form von Erzählung etabliert.
Und jedenfalls, was ich noch anmerken wollte, ist, dass ja hier manchmal Actionsequenzen einfach ausgespart werden. Ne? Also es gibt manchmal Szenen, wo, weil das zu brutal wird, mit dieser Szene mit dem Hammer wird einfach weggeblendet, was okay ist, was man machen kann, weil man will Tom Cruise eben nicht so zeigen. Aber es gibt auch wirklich Szenen, wo sich um den Stunt sozusagen gescheut wurde. Ne? Also der wurde dann, ich weiß nicht warum, aber der wurde einfach ausgespart und man sieht ihn nicht und man sieht ihn dann einfach später vor dem Gebäude stehen und er hat es offenbar aus dem Gebäude geschafft und so, aber man weiß jetzt auch nicht wie genau. Also gab es sowas schon häufiger in der Reihe?
Da müsste ich jetzt nachdenken.
Nee, aber es erinnert so ein bisschen an, ja, es, zum einen wirkt es faul, zum anderen erinnert es so ein bisschen manchmal sowas an das frühe Kino, so der Hayes-Code-Zeit, so ich muss so an Dracula denken, so den Dracula mit Bela Lugosi, den die meisten ja kennen, wo man all die besten Szenen, so Dracula verwandelt sich in einen Wolf und so, wo nur irgendeiner sagt, hey, guck mal, er hat sich in einen Wolf verwandelt, aber wir sehen das nie und wir denken die ganze Zeit, zeig uns das und das gibt es halt ganz oft, was damals natürlich zum einen auch mit technischer Beschränkung und dem Zensurcode zu tun hatte, aber hier wirkt es halt wirklich wie, ja, ein Sparprojekt einfach. Also es wirkt faul und geizig.
Was eigentlich alles ist, wo Mission Impossible ja so total dagegen stand.
Ja,
also
ne,
Mission Impossible war ja eigentlich, also die haben ja geklotzt. Das ist ja der fünfteuerste Film aller Zeiten. Aber man fragt sich echt, was ist hier schiefgelaufen? Also hier hatten Macquarie und Cruise haben sich hier, was die Struktur des Films angeht, einfach völlig verhoben. Sie haben gesagt, okay, wir injizieren jetzt hier einfach Pathos überall hin und glauben, das Ganze würden die Leute schlucken. Also es tut mir leid, aber das ist der erste Mission Impossible Film, der, es ist natürlich ein Cheatwort irgendwie, der sich wie so ein Marvel-Film irgendwie anfühlt, der einfach von Anfang bis Ende nur der Teil einer großen Reihe ist. Eben durch dieses ewige Wiederreferenz. Es ist der letzte Kampf vor 2 Jahren raus. Der Film tut mit seinen Callbacks so, als sei er der erste seit 10 Jahren. Und 10 Jahre wird es wahrscheinlich auch dauern, wenn Cruise jemals wieder daran denken wird, nochmal so einen Film zu drehen. Weil bei dem Budget, das dieser Film niemals, niemals wieder einspielen wird, zumindest glaube ich es nicht, wird es noch lange dauern.
Wobei der Film doch, glaube ich, so teuer war, weil er auch so lang geschelft war, oder? Durch diese Streiks und so weiter. Also ich glaube, der Film konnte eine Zeit lang nicht weitergedreht werden, wenn ich das
kann sein, ja.
Und ich glaube, je länger es dauert, desto teurer wird es natürlich alles.
Ja, irgendwie mit jedem Monat, in dem ein Film nicht veröffentlicht wird, steigt es über mehrere Tausend an Budget einfach.
Aber ich glaube, 1000 ist noch nicht genug dafür, aber ja.
Oder Millionen.
Ja. Jedenfalls, ich glaube, niemand von uns kann diesen Film empfehlen, oder?
Nein, aber ich denke eben auch aufgrund der Sachen, die wir aufgezählt haben, wird er selbst Fans der Reihe und erklärte Action-Afficionados enttäuschen.
Ja, würde ich wirklich auch mitgehen. Wir haben kurz noch gedacht, wir gehen vielleicht durch so eine kleine Speedround, durch zwei Wettbewerbsfilme, die zumindest Lida und ich gesehen haben. Ich weiß nicht, Jakob, den Lusnica hast du auch gesehen,
ja,
oder? Genau, also kommen wir mal ganz, ganz kurz zu sprechen auf Sergej Lusnicas zwei Rechtsanwälte, also ein...
Staatsanwälte.
Ja, zwei Staatsanwälte, genau. Also das ist hier ein Fiction-Film, das ist ja bei ihm nicht immer eindeutig, also er hat schon viele Dokumentationen gemacht, unter anderem die sehr, sehr gute The History of Destruction, glaube ich, von 2022, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, den fand ich sehr, sehr gut, wo es unter anderem eben um, ja, die Zerstörung deutscher Großstädte ging während des Zweiten Weltkriegs und der eigentlich den Zuschauer, die Zuschauerin vor sehr viele Fragen gestellt hat, die sehr, ganz, ganz komplex in der Beantwortung waren. Hier ist es von einer viel größeren Geradlinigkeit, ich glaube, so viel kann man sagen, das basiert auf einer Novelle, die Ende der 60er Jahre geschrieben wurde. aber niemals veröffentlicht wurde. Mir entfällt gerade der Name des Autors.
Georgi Demidov. Ich habe ihn gerade nochmal gegoogelt.
Danke dir. Ja, und dieses Manuskript wurde eben vom KGB 1980 auch konfisziert und ist erst auf Drängen der Tochter 1988 wieder freigegeben worden. 1989. Und ist dann aber erst 2009 veröffentlicht worden. Also ist eigentlich noch ein relativ frischer Stoff in der Hinsicht. Basiert eben auf den eigenen Erfahrungen, die der Autor gemacht hat im Gulag für, ich glaube, 15 Jahre oder so. Also eine erstaunliche Zeit. Und was haben wir hier? Wir haben eine Geschichte über einen jungen Staatsanwalt, Bezirksstaatsanwalt, könnte man sagen, lokalen Staatsanwalt, der eben eine Nachricht bekommt, die er eigentlich niemals hätte erhalten dürfen, wenn es nach der geheimen Polizei gegangen wäre, die eben ihre eigenen Insassen, also die ganzen Bolschewiken, selbst damit beauftragt haben, diese ganzen Nachrichten, in denen sich darüber beschwert wird, wie mit ihnen umgegangen wird und wie sie in Straflager und so weiter geschickt werden, die dazu angehalten waren, diese Nachrichten zu zerstören, also auf eine sehr perfide Art eigentlich. Und dieser idealistische Staatsanwalt, der möchte eben Recht und Gerechtigkeit erwirken. Und man kann sich eigentlich schon sehr früh denken, wohin das alles verläuft. Es wurde sehr oft gesagt in Interviews und so, dass Loznitsa sich hier an so einem Kafka-Stoff orientiert hat, auch an Gogol, und dass er eigentlich diese Prozeduren des Rechtsstaats oder des Unrechtsstaats aufzeigen möchte. Jakob, wie ging es dir denn damit?
Kafkaesk, ja, aber wenn man Kafka auf so das absolute Bare Minimum reduzieren würde oder eher wenn man Kafka auf alles, worüber man dann in der Akademie schreiben kann, reduziert, also nur auf die Themen und nicht auf das Gefühl, nämlich auf das Gefühl, hier in einem wirklich in einem Szenario festzustecken, das so komplett einer eigenen Selbstläuferlogik verfällt. Dafür ist dieser Film dann doch immer noch sehr politisch aktuell oder in diesem Fall historisch aktuell verortet. In meinen Augen war das alles sehr halbgar, wenn du mich fragst. Also hier handelt es sich in meinen Augen um so einen totalen Cannes-Wettbewerb-Bait-Film. Also das ist ein Film, der zum einen zwar historisch verankert ist, klar, aber der dann doch in seinen Ambitionen so offen ist, dass sich so jeder eigentlich hineinlesen kann. Also gerade von amerikanischer Seite versucht man jetzt hier Parallelen zum aktuellen Trump-Amerika zu stellen, was man sicherlich machen kann und alles. Ich persönlich finde leider, dass der Film sich das überhaupt nicht verdient, weil er irgendwie in meinen Augen hat man, also ich habe das Gefühl, sind so Produzenten oder Drehbuchautoren sind rangegangen und sie hatten diese Szene, die ja wirklich in ihrer langen Ausformulierung zwischen den zwei Männern im Gefängnis auch sehr gelungen ist, finde ich, über weite Strecken gesehen und gesagt, ja, das ist irgendwie zu wenig für einen Film, pack da mal noch ein paar mehr Verweise dran, dann kommt noch so ein ganzer zweiter Teil hinzu und dadurch ist das alles so ein bisschen verwässert worden.
Ja, dieser Film läuft in so einer großen Ellipse und am Anfang wird in einer Szene, die noch relativ stark war, nach meinem Empfinden so symbolisch der eiserne Vorhang geöffnet, ein gigantisches Gefängnistor geht auf und dieser Anwalt betritt eben die Haftanstalt. Aber leider ist diese Szene, auch wenn sie wirksam ist, quasi paradigmatisch dafür, wie dieser Film einem Metaphern um die Ohren haut und alles, was überdeutlich ist, nochmal sagt, weil dann nämlich nochmal so eine Einblende kommt, ist es 1937 und dann steht da sogar nochmal auf der Höhe des stalinistischen Terrors. Und wo man sich wirklich denkt, wer weiß das denn jetzt bitte nicht? Das ist ja ein Film, der sich an Erwachsene richtet. Und das ist alles so doppelt und dreifach gesagt und so geht es eben doch durch den Film, dass wir vom Anfang an wissen, wo, oder das Gefühl haben zu wissen, wo er enden wird und der Film uns eben auch nicht überrascht, dass er uns niemals den Teppich und den Boden an den Füßen wegzieht und sagt, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, sondern dass wir von Anfang an wissen, da läuft's hin und genau darauf läuft es auch immer hin. Und dass es auch unglaublich lange und langsame Dialogszenen gibt, wo dann das Ganze nochmal immer wieder vermittelt wird und man das Gefühl hat, da sagt jemand immer wieder die gleiche Botschaft und es ist halt auch oft sehr langatmig und nicht wirklich komisch. Gut, immerhin und am besten sogar fand ich das Szenenbild.
Ja, das Szenenbild war interessant, das stimmt. Oder auch generell die Mise en Scène und wie diese diese Isolation geframed wurde und alles. Und gerade das hatte so einen nicht sehr, ich fand es jetzt nicht immersiv in der Form, sondern das historische Setting hat so auf sich selbst aufmerksam gemacht. Das fand ich war spannend. Also da hätte man, wenn man das ein bisschen mehr in der Inszenierung weitergedacht hätte, hätte man da was draus machen können.
Ja, mir ist auf jeden Fall ganz wichtig, das, was Lida gerade gesagt hat, zu betonen, komisch. Der Film ist nicht komisch. Und wenn man schon Kafka heranführt, also Leute, die Kafka gelesen haben, die wissen, Kafka ist witzig, ist ein sehr, sehr böser Humor, aber es ist witzig. Und dieser Film hier ist wahrscheinlich auch verängstigt davor, da noch irgendeinen Witz reinzubringen, weil die Thematik eben so fürchterlich und ungerecht und grausam ist. Aber dadurch geht dem Film auch so eine Offenheit flöten, ne? Weil das von Anfang bis Ende eigentlich klar ist, wo der Anfangspunkt ist, wo der Endpunkt ist. Und es wird dann auch genauso bildlich geframed, ne? Durch so ein Tor, das sich öffnet, das sich schließt. Es hat mich ein bisschen, was ich an sich mochte, es hat ja so einen Moment von Never Really Sometimes Always, ne? Dass es immer diese Schranken gibt, die man überschreiten muss. Also es wird ein Tor geöffnet, es wird ein Tor geschlossen hinter einem direkt und so weiter. Also und man ist immer nicht sicher, okay, kommt man noch weiter bis zum nächsten Gitter oder wenden sich einem die Wächter dann doch gegen einen. Aber diese fehlende Offenheit, diese Unausweichbarkeit, also weiß ich nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Das scheint mir alles schon erzählt zu sein. Warum muss ich mir das noch ansehen? Das ja, war mir nicht ganz klar. Also, und auch so als historische Bebilderung taugt es mir nicht ganz, weil dafür fehlt, was Jakob ja gesagt hat, die Immersion. Also man könnte ja sagen, okay, das wird immersiv oder es wird so eine Metabehandlung und es erreicht aus meiner Sicht nichts von beiden, weil eben auch diese, für die Immersion ist diese Digitalität viel zu stark und diese Art, wie die Figuren aussehen. Also ihr könnt euch wirklich mal im Pressematerial ansehen, wie diese Bilder aussehen. Die Figuren sehen aus wie aus einem Videospiel. Kommt wahrscheinlich durch das Make-up, kommt durch die Belichtung von allen Seiten. Also es fallen auch gar keine Schatten und so weiter. Also es ist ganz, ganz merkwürdig und ja, ich konnte damit nicht mehr anfangen.
Ja, ich glaube, dieser Film ist eins von vielen Symptomen, das passiert, wenn, also in der generellen Kulturbetrieb passiert, wenn große historische Einflüsse oder Ereignisse immer wieder aufflammen. Also Russlandkritik ist jetzt wieder sehr aktuell durch den Ukraine-Krieg. Dann generell der Absturz des Westens in den Faschismus, den wir ja in den letzten Jahren zu beobachten müssen. Und ich habe das Gefühl, viele RegisseurInnen, anstatt daraus dann etwas Neues zu machen, eine neue Form zu finden, mit diesen Themen umzugehen, kramen dann einfach nur solche alten Warnsignale vor solchen totalitären Regimen wieder hervor, weil sie ja jetzt wieder an Aktualität gewonnen haben, was stimmt, aber vielleicht sollten wir eine neue Form finden, diese irgendwie ans Publikum zu bringen.
Ja, jetzt ist es tatsächlich doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber das ist also der zweite Wettbewerbsfilm. Wir hatten noch diesen, ja, halbdeutschen Wettbewerbsfilm, will ich fast sagen, von Dominik Moll, genau. Dossier 137, ja, ist ein Film, der hauptsächlich in Paris spielt. Es geht um die Polizeigewalt während der Gilets Jaunes-Proteste 2018, die dann versucht werden, im Frühjahr 2019 aufzuklären. Lida, ich glaube, du hast eine Kritik auch schon geschrieben zu dem Film, oder?
Genau.
Und ich glaube, Jakob hat noch nicht gesehen, deshalb müssen wir gerade im Zweiergespann darüber reden.
Ja, also dieser Film basiert vage auf realen Ereignissen, aber nicht direkt auf einem realen Fall, obwohl manche Kritiken sich für mich erstaunlich sehr so anlasen, als ob sie glaubten, das sei ein ganz konkreter Fall, aber es sind tatsächlich vermischte, fiktionalisierte Ereignisse, die da reinfließen. Und ich hatte mit diesem Film, obwohl er formell sehr gut gemacht ist, wir haben hier in der Hauptrolle Lea Drucker als Polizistin, die ermittelt intern gegen Kollegen, die gewaltsam ausgeschritten sind gegen Protestierende während dieser genannten Gelbwesten-Proteste. Also ein Film, der durchaus polizeikritisch auftritt, aber tatsächlich eben immer die Polizei dann doch rehabilitiert. Das heißt, wir haben da bestimmte Szenen, wo wir immer sehr deutlich sehen, diese Szene ist scheinbar kritisch, aber dann sehen wir, dass sie eigentlich dazu dient zu zeigen, ja, es gibt vielleicht ein faules Ei im Korb, aber eigentlich ist die Polizei ja auch diejenigen, die das Problem dann lösen und die diese faulen Eier entfernen und am Ende siegt die Gerechtigkeit dank der Polizei. Und damit hatte ich ein riesiges Problem, denn in dieser heutigen Zeit ist es einfach so, dass solche Strukturen wie auch die Polizei von Grund auf korrupt und gewaltvoll sind. Und diese Autorität, die durch Uniformen personalisiert wird und verkörpert, die ist einfach grundlegend falsch. Und dieser Film hat aber ein polizeipositives Bild und das ist für mich einfach unvereinbar mit einem ja, modernen demokratischen Grundgerüst.
Könntest du es mir vielleicht noch näher erklären? Also ich weiß, wir wollen nicht so viel Zeit verlieren darauf, aber einfach, weil ich habe das gar nicht so aufgefasst. Also ich habe natürlich den Film dahingehend auch gesehen, ne? Weil ich will ja nicht irgend so einer Polizeipropaganda anheimfallen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Film auf so einer sehr niederschmetternden Note eigentlich endet mit der Polizeiinspekteurin, also die damit endet, dass sie sich Katzenvideos anschaut, weil sie von ihrem eigenen System nicht gefördert wird und da all ihre Ermittlungen gegen ihre eigenen Kollegen eigentlich im Sande verlaufen.
Ja, also ein ganz großes Indiz ist eben schon, dass wir eine Polizistin als Hauptfigur haben und sie auch bis zum Ende bei der Polizei bleibt, also ihr nicht den Rücken kehrt, aber sehr symbolisch ist doch eine bestimmte Szene. Die sehen wir gleich am Anfang, deswegen ist es auch nicht so ein großer Spoiler, hoffe ich, für Jakob. Nämlich, wir sehen ein Handyvideo aus der Nahaufnahme, wo ein Polizist einen Stein aufhebt und auf Demonstranten wirft, ohne dass es eine sichtbare Gegenprovokation gab. Aber dann fährt die Kamera zurück und wir sehen, dieses Handyvideo wird auf dem Computerbildschirm der Polizistin, diese Hauptfigur, gezeigt und wir sind bereits in der polizeilichen Ermittlung gegen den Polizisten, der den Stein geworfen hat. Das heißt, diese Szene, wo wir sehen, oh, jetzt sehen wir hier enthüllt, wie schlecht die Polizei manchmal agiert und wie gewaltvoll, die wird sofort relativiert, weil ist ja schon längst ermittelt wird und es ist ja die Polizei, die genau dieses Fehlverhalten aufgespürt und sofort geahndet hat, obwohl die Realität ja auch oft so aussieht, dass vertuscht wird, dass Beweise verloren gehen, dass gar nicht erst ermittelt wird und so weiter und davon sieht man nichts bis wenig und das war für mich jetzt einfach grundlegend zu positiv, zu bejahend, zu apologetisch und dieser Film hat eben dann doch für mich eine zu konservative Grundstruktur.
Ich bin mir da nicht sicher, ob ich dem so zustimmen kann. Ich halte ja schon, nee, ich habe das eigentlich schon so erlebt, dass sie am Ende ja auch eigentlich, also es, man könnte sich natürlich fragen, hätte man sich hier vielleicht nicht einen wirklich faktischen Fall aussuchen müssen und nicht irgendwas fiktionalisieren, wo man sich dahinter verstecken kann, dass es ja auf keinem realen Fall basiert oder so. Also die Diskussion könnte man ja zusätzlich führen auch. Mir schien nur, dass dieses Gesamtbild, das am Ende fällt, und wir sind ja auch mit so einer Frau, die irgendwie zwischen den Fronten ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass man am Ende mit positiven Grundhaltung gegenüber der Polizei rausgeht, sondern eher, okay, das sind die Strukturen und an denen lässt sich nichts mehr ändern und was verbleibt uns anderes, als auf den ganzen Tag auf unserem Handybildschirm zu starren? So mit dem Gefühl bin ich da irgendwie rausgegangen. Aber ja, wir müssen da ja auch nicht auf einen Nenner kommen, denke ich.
Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass der Film schauspielerisch sehr gut gemacht war und handwerklich auch sehr sauber ausgeführt. Es ist eine sehr nüchterne, sehr sachliche Inszenierung. Also absichtlich auch manchmal trocken, um zu zeigen, wie langwierig und zermürbend Polizeiarbeit oder generell Ermittlungsarbeit sein kann. Ich fühlte mich doch bisweilen an diese Journalisten-Recherche-Filme erinnert.
Ja, so Spotlight oder sowas, ne?
Genau, wo man sieht, wie langwierig und mühselig es sein kann, Beweise durchzusehen und zusammenzutragen. Also formell ist der Film sicher gut gemacht und etabliert auch weiter Dominik Moll als sehr starken kriminalistischen Regisseur.
Klingt so, als ob von der Thematik her jetzt Ari Aster schnell noch zu der Thematik Polizeigewalt Ari Aster jetzt schnell noch den Gegenbeitrag geliefert hat dazu.
Ja, treffend bemerkt, daran habe ich gar nicht gedacht, aber es passt tatsächlich, weil das so in gewisser Weise eine Art krasser Gegenkontrast ist, aber thematisch Überschneidungen hat.
Naja, ich glaub, das würde sich tatsächlich lohnen, die beiden zusammenzusehen.
Was ihr ja getan habt, mehr oder weniger.
Naja, wir haben noch nicht über den Aster gesprochen, aber ich hoffe, wir kommen dazu noch ausgiebig. Und wir müssen jetzt noch zu einem Film kommen. Also ich würde den auch nicht so riesig empfehlen, diesen Film, aber ich fand den recht solide, diesen Film. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist der Film von Oliver Lache, einem ja in Paris geborenen Spanier, und zwar Sirat. Das ist der erste Film, den ich von ihm gesehen habe und ich will da gar nicht hinterm Berg halten. Der hat mich komplett umgehauen. Ist schon eines meiner ganz großen Highlights dieses Cannes, aber auch dieses Jahres bisher. Und was ist das für ein Film? Vielleicht will denn jemand von euch vorstellen?
Es geht, wir sehen am Anfang Bilder eines exzessiven Raves irgendwo in der Wüste von Marokko. Wir hören laute elektronische Musik, Körper, die um sich tanzen, sehen wir. Und in der Mitte ist ein Mann mit seinem kleinen Sohn. Und die freunden sich an oder die begegnen so einer Gruppe von Ravern, kann man sie nennen, die ihnen sagen, es findet noch ein weiterer Rave statt, ganz woanders auf der anderen Seite der Wüste. Und der Grund, warum der Mann mit dem Sohn mit ihnen zieht, sie suchen seine Tochter, seine Schwester, also die Schwester des Sohnes, Ma heißt sie, und sie ist irgendwo, sie hat sich wohl dieser Rave-Kultur angeschlossen und ist dort einfach verschwunden und das ist eigentlich der Film.
Genau.
Das ist ja alles, was man zu der groben Handlung sagen kann.
Ja, und ich glaube, ich will hier ganz früh klar machen, können nicht viel über diesen Film reden, weil
nein,
es wäre totaler Unsinn, jetzt auf spätere Handlungselemente einzugehen, weil man Leuten wirklich dieses Erlebnis, was dieser Film bringt, ruinieren würde. Aber vielleicht
sollten wir zumindest so viel sagen, dass der Film ab einer bestimmten Punkt eine sehr radikale Wendung vollzieht und dann wirklich zeigt, wie vielschichtig und tiefgründig er in seiner Narrativität eigentlich ist und was für wichtige, auch vielseitige zeitgenössische Themen er anschneidet. Und dieser Film hat definitiv auch parabelhafte und allegorische Züge. So viel, denke ich, sollte man verraten. Also er ist nicht nur formell und schauspielerisch sehr stark. Man kann vielleicht sagen, dass Sergei Lopez, der den Vater spielt, auch sehr eindrucksvoll, dass er, ich glaube, sogar der einzige oder fast der einzige professionelle Darstellende ist. Alle anderen sind sozusagen Leute, die fiktive Versionen ihrer selbst spielen und sind Laiendarstellende.
Ich muss auch sagen, gut, dass du das sagst, das habe ich jetzt in den Kritiken noch nicht so gelesen, diese Performance von Sergei Lopez, die ist absolut phänomenal, weil sie auf der einen Seite so komplett unter der Oberfläche bleibt, aber gleichzeitig er die Wandlung dieser Figur so gut verkauft oder einen sie so gut spüren lassen kann und sie auch so Hand in Hand fast schon mit diesen Bildern gehen muss. Ich muss ganz kurz diese visuelle Sprache dieses Filmes ansprechen. Dieser Film hat mir so alles gegeben, was ich an zum Beispiel Denis Villeneuve's Dune so vermisst habe, nämlich dass die Wüste ein Ort ist, der eine eigene Stimme hat. Und diese Stimme ist natürlich zum einen die Stille, das endlose Weite, aber auch diese totale Negation der Zivilisation. Also wir brauchen mehr solcher Filme wie Sirat, weil es geht hier um das Thema Territorium zum einen, dass in der heutigen Welt, wenn wir ins Internet begeben, uns einfach sofort irgendein Deodorant oder irgendein Netzteil bestellen können und das ist dann morgen an unserer Haustür. Also wir wissen, wir haben überhaupt jegliches Gespür für Raum verloren und in gewisser Hinsicht auch für Zeit. Und dieses Bild der Wüste aber in quasi drückt uns dieses Gefühl von Raum und Zeit wieder hinein. Also ich habe mich in seinem existenziellen Horror zum einen sehr an Robbie Banfitch's The Outwaters erinnert. Das ist so ein Found-Footage-Horrorfilm, der es leider nie nach Deutschland geschafft hat. Man konnte ihn nur, glaube ich, illegal runterladen. Aber zum anderen auch musste ich an einen meiner Lieblingsfilme denken, nämlich an Gus Van Sant's Jerry, wo es ja auch nur darum geht, dass Matt Damon und Casey Affleck sich in der Wüste verlaufen. Natürlich muss man in der Bildsprache auch sehr an George Miller und Mad Max denken. Also man kann den fast als so eine Art Fusion aus Gus Van Sant und George Miller sehen, so absurd sich das auch anhört. Und dann steckt, um jetzt nochmal so einen Bogen zu einem anderen Filmemacher, auch ein ganz, ganz großes Stück Michelangelo Antonioni in diesem Film drin und das Gefühl, in der Welt sich aufzulösen.
Ja, ich habe auch noch mancherorts gehört Sorcerer, aber den habe ich nie gesehen.
Sorcerer, ja, also durch viele, viele Sequenzen evozieren Sorcerer sehr stark. Oder halt das französische Original The Wages of Fear.
Ja, absolut, The Wages of Fear, definitiv. Also
gerade im letzten Akt.
Und dieser Film, also ein Thema, das man vielleicht ein bisschen nennen kann, um zu zeigen, wie dieser Film auch visuell arbeitet oder wie er subtil in seiner Struktur und seinen Narrativen ist, ist Klassengesellschaft. Wir haben hier Sergi Lopez als Vater mit seinem Sohn als bürgerliche Vertreter einer relativ konservativen oder traditionellen Familienstruktur, auch wenn eine Mutter hier nicht präsent ist. Und dann haben wir halt diese Wahlfamilie der Aussteiger und Aussteigerinnen, die nicht blutsverwandt sind, aber einfach ihre eigene Familie gebildet haben. Und wir sehen aber hier sehr interessant, wie unterschiedlich sich Leute in bestimmten Gesellschaftsklassen verhalten, aber auch mit einer der wenigen Botschaften, die hier nicht nihilistisch oder existenzialistisch ist, sondern hoffnungsvoll, nämlich, dass die sich zusammenraufen und wir dann zum Beispiel sehen, dass der Vater als typisch bürgerlich eben die Reserven, die er hat an Essen und so weiter, für sich behalten will, während die Aussteigenden aber ihr alles teilen, eine Gemeinschaftsküche haben und den anderen auch immer ohne groß rumzufragen, Telleressen mitmachen und ihr Wasser und Benzin alles mit denen teilen und die mehrfach buchstäblich den Vater und den Sohn aus dem Dreck ziehen. Und dann sehen wir aber, wie der Sohn positive Ansätze schafft und zum Beispiel einmal, als sie ihre letzte Tafel Schokolade hat, sagen, wir könnten doch den anderen auch mal was abgeben und der Vater es nicht so möchte, aber am Ende eben ein bisschen mürrisch, aber doch rübergeht und ihnen die Tafel Schokolade bringt, die dann auch in der Gemeinschaftsküche landet. Also, dass sie nicht etwa gleich die ganze Schokolade essen, sondern sagen, bring es in die Gemeinschaftsküche, weil es eben für alle ist. Und diese Elemente fand ich doch sehr, sehr schön und hoffnungsspendend und dass der Film eben auch hier ein Bild zeigt, wo die Mittelschicht was von der Unterschicht lernt. Kann oder denen außerhalb der Gesellschaft und das sieht man ganz, ganz selten.
Ja, ich muss dazu auch einwerfen, gerade dieser Hoffnung in der Zwischenmenschlichkeit, die sich ja als Entwicklung auch durch den Film zieht, ist so, dass das braucht der Film ganz essentiell, weil sonst wäre der Film, ich glaube, in seinem Existential Dread, wie man so sagen würde, nahezu unaushaltbar, weil trotz dieser sehr positiven Entwicklung, die hier nachgezeichnet muss, sei gesagt, es ist absolut ein total hoffnungsferner Film eigentlich, würde ich sagen. Also ich habe den sehr niedergeschmettert verlassen, auch wenn man sagen muss, dass er jetzt nicht als kompletter Downer endet, so viel sei gesagt.
Ja, und ich finde ganz schön, wie wir jetzt darum herum geredet haben und trotzdem bestimmte Themen herausgearbeitet haben. Ich finde auch, dass man ja diesen, ja, ich will noch nicht mal unbedingt Kontrast sagen, aber diese Pole, ja, was ja auch ein Kontrast wäre, aber auf jeden Fall diese Motive von Hedonismus und gleichzeitig so eine Art Faschismus und Religion, die man vielleicht mit der Musik und dieser Kultur assoziieren kann, da legt sich der Film niemals fest und das beginnt schon mit der ersten Szene eigentlich des Films. Man ist in so einer ganz komischen Zwischenwelt und man weiß nicht, wie man so bestimmte Bilder zu bewerten hat und der Film lässt dann da total in der Luft hängen und das macht ihn auch so stark irgendwie. Also der nimmt das Publikum total ernst. Das bedeutet eben auch, uns mit Dingen zu konfrontieren, die uns schocken, die uns aber darüber auch nachdenken lassen, wie ein Film gebaut ist, wie bestimmte soziale Konstrukte sich bilden und wie auch, ja, wie wir uns Dingen hingeben und wie wir genießen. Und es steckt unglaublich viel drin. Also ich glaube, das ist so ein Film, der ist gleichzeitig total genießbar einfach. Man kann ihn als so ein Blockbuster sich irgendwie ansehen, weil der hat auch einfach diesen unfassbaren Sound. Der wird aber auch gleichzeitig so viele Hausarbeiten an der Universität produzieren. Also das sehe ich auch schon kommen.
Ich glaube weniger als, keine Ahnung, zwei Staatsanwälte oder auch Eddington werden. Ich glaube, dass viele Leute sich zum, was ja für den Film spricht, auch sehr an diesem Film stoßen werden, weil er einfach in seiner Struktur sehr vielen Leuten nicht das gibt, was sie sich von einem Film erhoffen, was natürlich in meinen Augen Bullshit wäre, aber gut.
Gerade das ist ja die große Stärke dieses Films, dass er uns immer wieder zeigt, wie Strukturen auseinanderfallen, familiäre Strukturen, gesellschaftliche Strukturen und am Ende ist es eben die Filmstruktur selbst, die desintegriert und uns auch vor Augen dadurch führt, wie sehr wir glauben zu wissen, was geschieht.
Genau, ja. Und wo wir gerade bei Desintegration sind, wir haben gar nicht erwähnt, den anderen Aspekt, dass dieser Film tatsächlich vor einem politischen Hintergrund auch passiert, nämlich, dass die Welt beginnt, sich zu desintegrieren während dieses ganzen Geschehnissen in der Wüste. Und dann gibt es auch noch die Schlusseinstellung, die auch nochmal eine komplett andere Ebene aufmacht für den Film. Also Vielleicht gibt es doch die ein oder andere Hausarbeit, die sich schreiben lässt.
Ja, ich bin damit ganz zufrieden, wie wir über den Film geredet haben, ohne allzu explizit darüber zu sprechen. Und ich glaube, das bringt uns auch zum Ende für heute. Wir werden jetzt uns die Daumen noch blutig drücken in den nächsten Stunden und uns...
Oder die Handy, das Handy-Display.
Ja, und uns noch vielleicht in die Schlange anstellen bei dem Kristen Stewart-Film, der ja in Gegenwart der Regisseurin auch präsentiert wird. Ob wir es reinschaffen, sagen wir euch beim nächsten Mal.
Kann es voller Twilight-Fans. Ihr habt hier die Bestätigung.
Ja, und bis dahin, danke Jakob, danke Lida. Und wir hören uns
gerne,
bald.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.